Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Teil 2 der Vietnam-Folge. Und heute geht es um die Kaffeekultur in Vietnam und was wir ja davon für unsere deutsche Kaffeekultur hier in der Gastronomie und Hotellerie übernehmen dürfen und was die Vietnamesen vielleicht noch einen Tacken besser machen können. Viel Spaß bei dieser Folge! Hallo, Servus und herzlich willkommen beim Podcast 9 Bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastro-Themen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastrobetrieb holst. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu dieser Podcast-Folge. Vielleicht, weil ihr von Teil 1 gekommen seid und jetzt direkt hierüber hüpft oder weil ihr das Thema einfach spannend findet. Eine super smarte Überleitung. Oh Mann, wo ist mein Gehirn eigentlich heute? Und falls du dir denkst gerade, Teil 1, von was spricht sie? Ich habe mich dazu entschlossen, quasi meinen gastronomischen Reisebericht, muss man schon fast nennen, über Vietnam, zwei zu teilen. Also sprich, die erste Folge, da geht es allgemein um das Thema Gastronomie und Hotellerie in Vietnam, was wir davon lernen dürfen für die deutsche Gastronomie und Hotellerie. Und jetzt im zweiten Teil geht es quasi passend, wie auch im Podcast, ums Thema Kaffee. Denn da waren wir ganz, ganz krass überrascht in Vietnam, wie toll denn der Kaffee ist. Und falls du das allererste Mal hier bist, freue ich mich ganz besonders, denn ja, dieser Podcast ist für alle aus der Gastronomie, Hotellerie und so weiter, die sich professionell mit dem Thema Food and Beverage beschäftigen. Und dieser Podcast zielt genau darauf ab, dass ihr euer Food and Beverage Konzept immer besser machen könnt, egal ob ihr in der führenden Position seid oder quasi in der Umsetzung. Und da sind ja so, sag ich mal, Folgen, die inspirierend sind, so wie diese Folge, vielleicht auch ganz spannend. Und hier im Podcast findest du alles Mögliche rund ums Thema Food and Beverage, Gastro und Kaffee. Warum Kaffee? Weil wir von der Kaffeegruppe, das ist mein Familienunternehmen, wir verkaufen Kaffeemaschinen an die Gastronomie, da kommen wir also her. Aber nachdem wir da auch beratend tätig sind, ist es tatsächlich so, dass wir mit ganz vielen Themen konfrontiert werden, die mit uns gar nicht mal so wahnsinnig viel zu tun haben. Und deshalb gibt es diesen Podcast, der sich mit allen anderen Themen beschäftigt. Also Kaffeemaschine natürlich auch und Kaffee, aber auch anderen Themen rund um das Thema Food and Beverage. So, Einleitung quasi Fazit zu Ende. Und ich möchte mit euch jetzt ein bisschen über das Thema Kaffee in Vietnam sprechen, denn die Kaffeekultur ist da wirklich hammermäßig. Und ich muss schon mal Spoiler-Alarm vorweg sagen, ich kann mich an keinen Urlaub erinnern, an wirklich keinen, und ich fahre häufig weg, an dem ich so viel Kaffee getrunken habe und mit so einem Genuss Kaffee getrunken habe, wie in Vietnam. Das muss man mal sacken lassen. Ich muss gestehen, egal wo ich auf der Welt bin, in der Regel schmeckt mir der Kaffee nicht so gut wie bei uns zu Hause. Das mag natürlich daran liegen, dass ich entweder geilen Kaffee bei mir daheim habe oder geilen Kaffee bei mir in der Firma oder geilen Kaffee bei meinen Kunden und ganz selten wirklich mit schlechtem Kaffee konfrontiert bin. Und im Urlaub ist es meistens ganz furchtbar, weil da gibt es meistens keinen guten Kaffee. Im Hotel nicht oder nur mit Milchpulver oder keine Ahnung, in der Gastro gibt es einfach nur fiesen alten Filterkaffee. Zum Beispiel fand ich es ganz spannend, als wir auf Hawaii waren, vor 2 Jahren. Ist jetzt 2 Jahre her? Ich glaube schon. Da fand ich es zum Beispiel total krass, weil ich den Kaffee da, ich dachte eigentlich, dass der voll geil ist, weil auf Hawaii ja auch Kaffee angebaut wird. Aber das war echt nicht so mega. Bis auf wenige Ausnahmen. So, und das war in Vietnam mal ganz anders. Und wir steigen einfach mal ein, so ein bisschen bei Kaffeehistorie. Wen das übrigens interessiert oder wer sich ganz besonders interessiert für solche Themen rund um Kaffee in anderen Ländern und so weiter, da habe ich einen ganz, ganz, ganz tollen Buchtipp für euch. Und zwar heißt das in 80 Kaffees um die Welt. Moment nochmal. Genau, in 80 Kaffees um die Welt. 80 Kaffee um die Welt. Und da ist es tatsächlich so, dass ich weiß gar nicht, wie viele Länder da beleuchtet werden. Ja, vermutlich 80. Ja, genau. Oder 80 Rezepte, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ein tolles Buch, wo ganz viel über Historie berichtet wird und auch über Rezepte. Und da habe ich auch vorher nochmal nachgelesen und konnte auch ganz viel nochmal so bestätigt bekommen sozusagen. Also das ist ein Buchtipp für alle, die sich gerne mit Kaffee und Kaffeerezepten beschäftigen. Kann ich nur empfehlen, ist ein ganz tolles Buch. So, zurück zur Kaffeehistorie. Ja, tatsächlich hat Vietnam, vermutet man zumindest, erst durch die Franzosen den Zugang zu Kaffee gefunden. Denn falls ihr das nicht wisst, Vietnam war durch Frankreich besetzt und so kam wohl angeblich 1857 der Kaffee während der französischen Besetzung sozusagen in Vietnam an. Und dann hat man sich gedacht, oh Mensch, das scheint dir hier gut zu wachsen, lass mal machen. Finde ich ziemlich witzig auf jeden Fall. Allerdings bis zum Ende des Vietnamkriegs, der wirklich krass war und wo sich die Bürger auch ultra bekriegt haben, war die Produktion tatsächlich sehr, sehr dünn, also bis 75 ungefähr. Aber in den 80er Jahren muss anscheinend die politische Regierung von Vietnam festgestellt haben, dass Kaffee echt ein ziemlich smartes Ding ist und der da auch ganz gut wächst und dass der Weltmarkt dafür vielleicht noch Bedarf hätte und hat den Anbau, also die Produktion von Kaffee sozusagen, ziemlich stark gefördert. In den 90er Jahren gab es einen krassen Kaffeepreisanstieg. Also der Weltmarktpreis ist quasi krass in die Höhe geschossen. Dadurch haben sich einige vietnamesische Bauern quasi dazu entschieden, Kaffee anzubauen, haben den vor allem dann auch so umgezogen ins zentrale Hochland. Da ist das Klima eigentlich für Kaffee absolut perfekt. Nicht zu heiß, nicht zu kalt, schön feucht und so weiter. Regnet auch relativ viel. Und da ist es extrem, also da ist der Kaffeeabsatz oder der Kaffeeexport in Vietnam krass in die Höhe geschossen. Nachteil, es gab extrem heftige Umweltschäden, weil natürlich die Kaffeebauern, die noch relativ wenig Bildung hatten, da einfach ja ziemlich viel Schindluder getrieben haben, als sie so stark gewachsen sind. Tatsächlich, wer das noch nicht weiß, Vietnam ist der zweitgrößte Kaffeeproduzent der Welt. Ich glaube nach Brasilien, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Was crazy ist, weil ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber mir war das früher nicht so bewusst, dass Vietnam der zweitgrößte Produzent der Welt ist. Finde ich echt heftig. Und der größte Produzent von Robusta. Und wir reden über mehrere Millionen Tonnen. Millionen Tonnen. Das muss man sich mal überlegen, wie viele Nuller das sind. Viele. Genau, so, jetzt kann man sich also ein bisschen fragen, wie ist denn die vietnamesische Kaffeekultur da, wenn man sich das so vergleicht mit Deutschland, wo hauptsächlich Filterkaffee getrunken wird, und Italien, wo es viel Espresso gibt und in Spanien ja irgendwie auch Espresso, allerdings immer so viel mit Milch und so, kann man sagen, dass tatsächlich die Vietnamesen ein bisschen ähnlich wie Deutschland sind. Die sind nämlich am Filterkaffee hängen geblieben. Die haben natürlich auch sogar ziemlich fancy und coole Coffeeshops. Also die Coffeeshop-Szene ist in den Großstädten Hanoi, Hoi An, Ho Chi Minh City riesig. Also da gibt's ultra viel Coffeeshops, die auch richtig cool sind, richtig nice ausgestattet sind und so weiter. Aber dennoch ist der Großteil der Bevölkerung und auch der Großteil der Cafés, die man so bekommt, auf dem klassischen Filtercafé, ich erspare euch jetzt die Namen, ehrlich gesagt, hängen geblieben. Und das ist kein Filtercafé wie bei uns, dass du so einen Trichter hast, wo oben so eine Papiertüte drin ist, sondern das ist ein, ich glaube, dreiteiliger Metallfilter, den man quasi in so einem Gefäß aufeinander stapelt und unten auf eine Tasse drauf. Also sieht so ein bisschen aus wie so ein Burger-Stack sozusagen, nur halt mit Kaffee, Kaffeefilter. Genau, und der ist aus Metall und der wurde, vermutet man, 1800 in Frankreich erfunden und dann quasi mit rüber geschleppt. Auch spannend, also Espresso-Kultur gibt's quasi, ist quasi non-existent, bekommt man zwar schon in fancy Coffeeshops oder auch mal im Hotel, wenn du in einem größeren Hotel bist, ansonsten in der Regel eher nicht. Was sehr interessant ist, dass Kaffee fast immer gezuckert getrunken wird in Vietnam. Das ist wirklich gruselig für alle Menschen wie mich, die keinen Zucker in ihrem Kaffee mögen. Also auch selbst der Filterkaffee im Hotelfrühstück, den ich dann ab diesem Zeitpunkt, wo ich das rausgefunden habe, nie mehr in Anspruch genommen habe, der ist immer gezuckert. Warum das so ist, erzähle ich euch gleich nachher. Und ganz häufig wird Kaffee auch mit Kondensmilch getrunken. Warum das so ist, auch da später. Das ist eine kleine Anlehnung an quasi die Kuhmilch, die aus Frankreich früher exportiert wurde. Und Vietnam hat sehr wenig Rinder, also zumindest habe ich keine gesehen. Und das merkt man auch, es gibt auch nirgendwo Käse oder irgendwie sowas. Also quasi auch die vietnamesische Küche, wenn man drüber nachdenkt, es gibt schon immer Schwein und Huhn und so. Manchmal auch Rind. Aber wenn man so überlegt, Käse oder irgendwas mit Milch oder so, gibt es eigentlich so gut wie gar nicht. Genau, warum gibt's eigentlich keine Kuhmilch? Wichtiger Hinweis. Ja, aufgrund der, sag ich mal, des Klimas dort. Das ist ja relativ heiß und relativ feucht und das Land ist verhältnismäßig arm. Gibt's einfach kaum Kühlmöglichkeiten. Und das ist auch ganz interessant, weil zum Beispiel die Restaurants, gerade die kleinen, die gehen jeden Tag frisch einkaufen. Genauso die Streetfood-Märkte, die haben keine Kühlmöglichkeiten. Das heißt, alles, was ihr im Streetfood-Markt bekommt, ist eigentlich super frisch, weil es kann ja nichts gekühlt werden. Also ja, die Leute wollen sich auch nicht gegenseitig vergiften dort, also die Locals. Das heißt, alles, was am Streetfood-Markt ist, ist richtig, richtig frisch. Und auch wenn es jetzt eigentlich Kühlmöglichkeiten geben würde, findet man so gut wie keine frische Kuhmilch oder ganz, ganz selten. Also wie gesagt, auch nur in Coffeeshops oder so. Ansonsten in vietnamesischen Restaurants bekommst du kein Cappuccino, Espresso Macchiato oder sonst was. Es gibt immer den vietnamesischen Kaffee und auch immer mit Kondensmilch. Und Achtung, da muss man wirklich aufpassen. Manchmal wird man auch gefragt, ob man quasi Condensed Milk möchte oder Fresh Milk. Und wenn man denkt Fresh Milk, dann ist damit Kuhmilch gemeint. Nein, das ist auch nicht immer so. Manchmal ist Fresh Milk auch einfach nur Kondensmilch, die mit Wasser versehen wird. Also sprich, sehr wässrige Milch ohne Fett, dafür mit Zucker. Ich habe nämlich mal gegoogelt, was Kondensmilch ist. Und ja, also das hilft nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Genau. Was aber ganz spannend ist, die Kondensmilch passt tatsächlich auch gut zum Kaffee, weil das ist meistens robuster Kaffee. Habe ich ja vorher erwähnt, dass es der quasi Weltmarktführer ist im robuster Anbau und Export. Und der ist ja relativ herb von Haus aus, der Robuste, meistens auch relativ dunkel geröstet in Vietnam. Und dazu passt eigentlich die süßliche, sehr milde Kondensmilch eigentlich ziemlich gut. Also es gibt alles seinen Grund. So, wie trinken die Vietnamesen jetzt eigentlich ihren Kaffee? Wir hatten vorher schon ganz kurz gesagt, also schwarz, relativ stark, meistens gefiltert, oft mit Kondensmilch und sehr, sehr oft gezuckert. Aber tatsächlich haben die Vietnamesen auch eine total schöne Kaffeekultur. Morgens trinken sie Tee, da sind die Vietnamesen ganz heilig. Manchmal trinken sie auch sogar zum Kaffee Tee, habe ich gelernt. So irgendein Kräutertee, ich habe den Namen vergessen. Und Kaffee trinken dauert bei denen oft bis zu 2 Stunden. Und die eine Tasse trinkt man quasi mit dem Bruder und die zweite Tasse trinkt man dann zum Streitschlichten. Also man muss immer mehrere Tassen sozusagen im Prozess trinken, bis man quasi am Ende des Kaffeetrinkens angekommen ist. Und was den Vietnamesen auch wichtig ist, ist zelebrieren. Also es dauert nicht nur lang, sondern es wird auch immer alles schön angerichtet. Also mit dem Filterchen, auf einer hübschen Tasse, auf einem Tablett, mit noch allem möglichen Zeug dazu, Kekse und so. Und meistens auch in einem schönen Setup. Also so schön, wie halt so ein Setup sein kann. Die feiern ja auch ihre Plastikstühle, ihre kleinen Höckerchen, wo ich jetzt nicht so ganz im Start bin. Aber das wurde uns auf jeden Fall so berichtet. So, was sind jetzt so die typischen vietnamesischen Spezialitäten? Einmal der klassische Filterkaffee, wie ich vorher schon gesagt habe. Der ist ziemlich stark, also der ist nicht so leicht wie Filterkaffees von uns. Ich würde sagen, ich finde, der schmeckt so ein bisschen wie von einer Mokka-Kanne. Kennt ihr vielleicht die italienischen Mokka-Kannen, die man am Herd kocht? Sehr, sehr, sehr stark. Dadurch passt es eben aber auch ganz gut mit dieser gezuckerten Kondensmilch. Den gibt es dann entweder pur oder mit dieser Milch und entweder auf Eis oder eben heiß. Also beide Optionen. Und die meisten Spezialitätenrezepte sozusagen, die es gibt, basieren eigentlich immer auf dem Filterkaffee, der manchmal auch schon quasi dann abgekühlt wird und dann weiterverarbeitet wird, auf Kondensmilch und irgendeinem Zusatz. Ich gebe euch ein Beispiel. Coconut Coffee zum Beispiel ist der Kaffee mit Kondensmilch und so einem Art Kokosnuss-Eis-Slushy obendrauf. Klingt mega schräg, ist aber richtig nice. Gebe euch einen kleinen Tipp, wen das Rezept interessiert. Wenn ihr ein cooles Kaffee habt oder nachmittags Kaffee und Kuchen anbietet und irgendwie noch ein paar echt coole Rezepte anbieten wollt, die nicht unbedingt klassische Eiskaffee sind, dann würde ich euch wärmstens empfehlen, in den nächsten Tagen auf meinem Podcast Instagram-Profil vorbeizuschauen, 9-bar-podcast, denn dort findet ihr auch die Rezepte, die ich jetzt hier anspreche. Also den vietnamesischen Filterkaffee mache ich nicht, weil dafür braucht man A, spezielle Bohnen, B, braucht man diesen speziellen Filter und den haben ja die wenigsten von uns. Es macht auf jeden Fall Sinn, da einfach mit einem doppelten starken Espresso zu arbeiten. Genau. Aber was ich sagen wollte, Coconut Coffee ist so ein ganz typischer Klassiker und einer meiner most favorites ist quasi im Endeffekt ein Kaffee eben mit Kondensmilch und diesem Kokosnuss-Slushy obendrauf. Der wird kalt getrunken. Dann gibt es den Sol Coffee. Das war mein erster Favorit und meine große Liebe. Den trinke ich auch immer noch in Deutschland wahnsinnig gerne. Das ist so einfach zuzubereiten. Du hast wahrscheinlich alles jetzt schon in deiner Gastronomie, in deinem Kaffee. Du brauchst nur den starken Kaffee, Sahne oder ein Sahne-Milch-Gemisch, um es ein bisschen weniger kalorienhaltig zu machen. Und Salz und Kondensmilch. Kondensmilch kann man leicht kaufen oder auch leicht selber machen. Das ist der Sol Coffee, wirklich mein absoluter Favorit. Und dann gibt es noch den relativ Crazy Egg Coffee. Das ist tatsächlich genau das, was du dir vorstellst. Und zwar Kaffee mit Eigelb und Kondensmilch. Und es klingt richtig widerlich, aber ich kann euch sagen, es schmeckt richtig, richtig nice. Und das Ganze trinkt man entweder warm oder kalt. Wir haben uns total in den kalten verliebt, also Iced Egg Coffee sozusagen. Und den kann man sogar auch noch mit Zucker flambieren und dann schmeckt das Ganze wie Creme Brûlée. Und das ist wirklich unfassbar lecker. Genau, das sind so die ganz typischen Spezialitäten. Es gibt noch andere Sachen, die ich in dem Buch gelesen habe, wie zum Beispiel Joghurt-Coffee. Wobei ich sagen muss, dass ich den nur einmal irgendwo gesehen habe und sonst eigentlich nirgendwo. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich so ein bekannter Kaffee da ist. Anyways, das sind so die drei Spezialitäten, die wirklich, wirklich toll sind. Genau. Und ja, also ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen, wenn dich diese drei Rezepte interessieren. So, was hat uns also zusammenfassend an der Kaffeekultur in Vietnam begeistert? Erstens, es ist so ziemlich egal, wo du Kaffee trinkst. In der räudigsten Bude, wirklich, wir haben so einen Ausflug gemacht mit einem Fahrer sozusagen, den wir uns gemietet haben. Und wir sind über so einen Bergpass gefahren und da war halt ein Wahnsinnsausblick. Und auf diesem Wahnsinnsausblick stand eine kleine Holzbude mit einer ziemlich zahnlosen Frau, die da oben dann Kaffee gemacht hat. Und ich schwöre euch, Leute, der Kaffee war einfach so geil. Und ich finde es so witzig, wenn du das bei uns machen würdest, dass du irgendwo ins, keine Ahnung, krass bayerische, norddeutsche, ostdeutsche Hinterland fahren würdest, dann verspreche ich euch, kriegst du vielleicht maximalen lauwarmen Filterkaffee, wenn es gut läuft. Aber was die da abgerissen haben, ist unfassbar. Also es war wirklich krass. Die Kaffeequalität im ganzen Land ist wirklich famos und das macht wirklich Spaß als Kaffeeliebhaber, wenn man dort Kaffee trinken geht. Genau, also das hat uns wahnsinnig begeistert. Uns hat auch die Kreativität begeistert. Also sprich, die kreativen Rezepte, die die da machen, die stehen unseren, sag ich mal, Eislattes in gar nichts nach. Das fand ich wirklich total großartig und ja, kann ich echt nur empfehlen, sich da einmal quasi durchzuverkosten. Allerdings, Leute, ich sag euch, ihr könnt euch mal ein paar Kilos auf die Hüften packen, wenn man sich da zwei, drei so Kaffees reinzieht, weil, also nur mal so zur Info, der Salt Coffee, also mein Favorite, der hat eigentlich im Originalrezept 120 Milliliter Sahne drin. Wasch ganz schön vieles. Also ihr braucht dann gar nicht mal so viel Mittagessen da. Genau, also das hat uns beides wahnsinnig gut gefallen und hat mich persönlich sehr glücklich gemacht. Und es ist auch schön, wie die Vietnamesen stolz sind auf ihren Kaffee und das zelebrieren, sich da Zeit nehmen. Man merkt echt so ein bisschen, wie die Italiener auch, also total cool. Im Vergleich zu Hawaii finde ich es echt krass, weil da war das überhaupt nicht so. Oder auch in Jamaika war das bis auf ganz wenige Spots überhaupt nicht so, dass Kaffee so zelebriert wurde. In Vietnam, man merkt wirklich, wie stolz die Vietnamesen auf ihren Kaffee sind. Und das war einfach total toll zu sehen. So, was hat uns nicht so gut gefallen? Ja, Kaffeequalität in Vietnam ist schwierig. Vor allem auch schwierig zu beurteilen, weil normalerweise, wenn man Kaffeebohnen kauft in zum Beispiel Deutschland oder Italien, dann ist es meistens so, dass der Kaffee halt auch ausschließlich aus Kaffee besteht. Also sprich, du öffnest eine Tüte mit Bohnen und da sind halt ausschließlich, ist die einzige Zutat Kaffeebohne. Und das ist in Vietnam nicht so. Die Vietnamesen rösten anscheinend, ich weiß leider nicht, wie hoch der Anteil ist davon, aber es kam mir hoch vor, rösten ihren Kaffee, also ihre Kaffeebohnen mit diversen anderen Zutaten. Das Sympathischste war noch das, was uns der Typ erzählt hat, bei dem wir den Kaffee-Workshop gemacht haben. Unter anderem wissen wir natürlich nicht, ob das stimmt. Der meinte, er röstet seinen Kaffee mit Kakao, also Pulver, Kakaopulver, Zucker, also Kokosblütenzucker und Butter. Ich habe auch schon von anderen Sachen gelesen, wie Hühnerfett und irgendwelchen alkoholischen Geschichten, die ich jetzt mal gar nicht so nice fand. Und das ist halt irgendwie jetzt nicht ganz so geil, muss ich sagen. Vor allem, wenn man es halt einfach nicht weiß, weil es steht natürlich auch nirgendwo drauf. Also dementsprechend haben wir auch keine Kaffeebohnen aus Hawaii exportiert, sind aber auch tatsächlich nur in gute Cafés gegangen, beziehungsweise, sag ich mal, in unserem Hotel zum Beispiel hatten die jetzt auch eine namhafte Kaffeerösterei, bei der ich jetzt einfach mal hoffe, dass sie nicht mit irgendeinem Hühnerfett gearbeitet haben, aber wir wurden auch gefragt, ob wir irgendwie Kaffee auf dem Markt kaufen wollen oder so. Und das haben wir echt gedacht, nee, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf, weil es wird auch nicht deklariert. Und wie gesagt, ich glaube, die einzige Ausnahme, die wir gemacht haben, war auf diesem Bergpass, wo diese alte Frau quasi, diese Zahnlose, ihren Kaffee hatte, weil es einfach so geil war. Und ja, aber wie gesagt, das war was mir überhaupt nicht Spaß gemacht hat. Und das zeigt auch wieder, dass leider der Ruf der vietnamesischen Kaffeebauern ist nicht besonders gut. Das heißt immer, die Qualität ist nicht besonders hoch, oft zumindest. Da wird es auch Ausnahmen geben. Aber das bestärkt so ein bisschen mein Gefühl dafür, dass das schon sein könnte. Sagen wir es mal so, dass da nicht immer alles so hasenrein ist mit der Kaffeequalität. Geschmacklich ist mir das besonders aufgefallen. Beim Frühstück im Hotel, wir waren in diversen Hotels, gab es halt oft irgendwie Filterkaffee. Und ich mag schwarzen Filterkaffee total gerne. Und ich habe mir immer gedacht, komisch, der schmeckt so süßlich. Und den habe ich ja direkt aus der Kanne quasi meine Tasse geschenkt, was bedeutet, ich habe den nicht gesüßt. Also spricht das dafür, dass die Bohne quasi, die gemahlen wurde, schon gesüßt wurde. Weil ich kann mir jetzt fast nicht vorstellen, dass die Zucker quasi in den Filterkaffee reinkippen und dann in eine Kanne füllen. Es muss eigentlich die Bohne sein. Das ist was mir nicht so getaugt hat. Schwarzen Kaffee, muss ich auch sagen, konnte ich dort nicht so gut trinken. Der war mir persönlich zu bitter. Das liegt daran, dass die hauptsächlich robuster Kaffee, 100% robuster Kaffee verwenden und den sehr, sehr dark roast, also die rösten den sehr dunkel. Das ist was mir jetzt nicht so getaugt hat. Ich bin eher so ein Medium Roast Typ, aber nachdem ich dann meine Lieblingsspezialitäten gefunden habe, also sprich Coconut Coffee oder Salt Coffee, war das fast schon egal, beziehungsweise hat es ganz gut harmoniert. Aber für alle, die gerne Schwarz oder Espresso trinken, ja, in Vietnam ist das eher schwierig. Genau, das war auch was uns nicht so getaugt hat oder wo ich mir wünschen würde, dass die Vietnamesen mehr nach Deutschland schauen oder, sage ich mal, in den europäischen Kaffeekultur, dass sie verschiedene Varietäten anbieten, dass sie den Kaffee nicht immer ganz so stockdunkel rösten und dass sie einfach auch auf die Qualität achten. Genau, und das macht die Gastronomie dort definitiv nicht. Und das ist aber was ich mir für die deutsche Gastronomie wünsche, dass ihr da einfach ein bisschen besser aufpasst, wo euer Kaffee herkommt und wie der zusammengesetzt ist und was für eine Qualität das ist. Auch wenn du in Deutschland wahrscheinlich keinen Kaffee finden wirst, der mit Kakao und Zucker und Hühnerfett geröstet ist. Genau, also das war was uns nicht so gefallen hat. Aber am Ende des Tages muss ich sagen, überwiegt, wenn ich mir so anschaue, überwiegt definitiv die Positivität beim Kaffee in Vietnam. Und ja, wirklich überall gab es irgendwie Kaffeeangebot, überall, wo wir Kaffee gesehen haben, sah es auch gut aus. Wahnsinnig kreative Rezepte, das würde ich mir wirklich für den deutschen Markt auch wünschen, nicht nur irgendwie Hafermilch zusammenzukippen, sondern immer mal ein bisschen kreativer zu werden, abseits von Sirup. Und mich wundert es wirklich, warum noch keiner in Deutschland auf die Idee kam, diese Produkte anzubieten, weil ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere, die ein oder andere Gastronom, Gastronomin schon mal in Vietnam war und genauso begeistert war wie ich. Und deswegen wundert es mich so ein bisschen, dass das noch nicht auf den deutschen Markt geschwappt ist. Ja, ist aber anscheinend so. Genau, was mir noch einfällt, apropos vegan. Was, glaube ich, wirklich schwierig ist in Vietnam, ist, vegane Milchalternativen zu finden. Also die haben wir bis auf irgendwie 2 oder 3 richtig fancy Coffeeshops, die ich mir natürlich reinziehen musste, habe ich keine gefunden. Und so Sachen wie Coconut Coffee oder Salt Coffee, das hat überall Sahne oder Kondensmilch drin, was ja beides nicht vegan ist. Und ja, also da brechen auf jeden Fall für Menschen, die irgendwie Eislattes trinken wollen und so, wenn die sich im vietnamesischen Hinterland befinden, wird es dann schon ganz schwierig. Das ist definitiv was die Vietnamesen sich, abgesehen von der Espresso-Kultur und der Panscherei von dem Espresso, noch bei uns abschauen dürfen. Jawohl, in dem Sinne hoffe ich, dass du Spaß hattest und jetzt ganz schnell auf mein Profil hüpfst, 9-bar-podcast. Und dort findest du, wie gesagt, alle Rezepte, die ich hier angesprochen habe. Ich werde einmal den Salt Coffee abdrehen, den Coconut Coffee und vielleicht auch noch den Egg Coffee. Wobei ich finde, dass der Egg Coffee für die deutsche Gastronomie schon fast wieder ein bisschen zu aufwendig ist. Salt Coffee kannst du zum Beispiel super gut vorbereiten und Coconut Coffee auch. Wenn du einen Hochleistungsblender in deinem Laden hast, kannst du beides mega gut vorbereiten. Den Salt Coffee sogar ganz easy. Also wenn du nur ein einziges Rezept mitnimmst, dann rate ich dir zum Salt Coffee, weil der schmeckt unfassbar lecker. Ist was in München zumindest, ich erinnere mich jetzt gerade zumindest nicht, wer das hier hat. Und Coconut Coffee ist was fürs Auge, super erfrischend, vor allem im Sommer. Und Egg Coffee schmeckt einfach wie ein kleines Tiramisu, super geil. Salt Coffee schmeckt so ein bisschen wie so Salted Caramel, würde ich sagen. Und Coconut Coffee ist einfach, sag ich mal, das geilere Eiskaffee-Konzept. Ja, genau, also ihr merkt, ich bin begeistert und ich teile die 3 Rezepte mit euch auch in den nächsten Tagen. Und wenn du nochmal nachhören möchtest, alles, was ich jetzt gerade erzählt habe, dann folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Und dann sage ich, ja, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Und wie ich schon in Folge 1 kurz erwähnt hatte, werde ich mich in eine Sommerpause begeben. Das heißt, ein Monat ist hier Ruhepause. Ich merke, dass mein Körper einfach jetzt auch mal ein bisschen Auszeit braucht. Wir haben dieses Jahr nicht mehr so wahnsinnig viel Urlaub, weil wir schon Anfang des Jahres 3 Wochen weg waren. Die habe ich aber auch dringend gebraucht. muss ich gestehen. Und ich merke, dass mir so ein bisschen die Puste ausgeht. Wir befinden uns ja auch gerade in Hochzeitsplanung und stehen gerade irgendwie viele Themen an, auch beruflich bei uns bei der Kaffeegruppe, also bei dem Unternehmen, das ich leite. Und ich hoffe, dass du dafür Verständnis haben wirst, dass ich mir einen Monat Auszeit nehme. Aber in dem Monat werde ich auch ganz fleißig Content vorproduzieren, damit es dann auch danach gleich zackig weitergeht sozusagen. In dem Sinne, bis ganz bald. Ich wünsche dir einen wunderbaren August und wir hören uns, deine Kathi.